Und jetzt würde ich bitten, die beiden Kollegen, das ist der Kollege Reif von der IHK Duisburg, einfach mal zu sagen, wie das vor Ort aussieht, die Zusammenarbeit, die Arbeit der Berufsbildungsausschüsse. Herr Reif, ich weiß, dass Sie kurz Praxisbericht aus Duisburg und dann wird noch ein zweiter Kollege kommen.
Ja, vielen Dank, Frau Fabian. Möchte ich gerne machen. Zunächst möchte ich vielleicht aber auch eine Klarstellung noch machen. Als zuständige Stelle der Industrie- und Handelskammer für berufliche Ausbildung sind wir eine neutrale Stelle. Das heißt, wir sind sowohl für die Auszubildenden als auch für die Ausbildungsbetriebe zuständig. Und in erster Linie kann ich wirklich von uns sagen, sind für uns die Auszubildenden, da sie möglicherweise die Schwächeren sind, eigentlich da auch diejenigen, auf die wir besonders dann auch zugehen. Und jede Kenntnis, die wir bekommen, wie Sie gerade schon gesagt haben, dass irgendwo mit der Ausbildung etwas nicht stimmt, da wird sofort nachgegangen. Und es ist, Gott sei Dank kommt es selten vor, aber wir haben schon einzelnen Ausbildungsbetrieben auch die Ausbildung entziehen können, weil wir einfach gesagt haben, da wird ausgenutzt, da wird nicht im Sinne der Ausbildungsordnung dann ausgebildet. Und ich denke, diese Dinge werden bei uns natürlich auch im Berufsbildungsausschuss sehr genau und sehr detailliert besprochen, zumal wir, muss man ja auch so sehen, nicht weisungsbefugt sind. Das heißt, Gott sei Dank sind wir alle Personen, die das Ausbildungsgeschäft sehr gut kennen, sowohl auf Arbeitnehmerseite als auch Arbeitgeberseite und Lehrerseite natürlich auch. Und wir natürlich die regionalen Besonderheiten da sehr stark im Fokus halten müssen und uns deshalb dann auch auf die regionalen Bedürfnisse sehr stark einstellen. Gerade in unserem Bereich, der sehr stark durch den Strukturwandel geprägt ist. Wir haben eine sehr hohe Migrationsrate. Das schlägt sich bei uns auch nieder. Als Arbeitgebervertreter habe ich auch einen türkischen Unternehmer bei mir im Berufsbildungsausschuss. Und wir versuchen eben, alle unsere relevanten Branchen im Berufsbildungsausschuss dann auch abzudecken, sodass wir dann daraus dann auch genau die spezifischen Besonderheiten, die wir haben, gemeinsam diskutieren und umsetzen können. Und sobald wir irgendwelche Dinge erkennen, deshalb Qualitätssicherung steht bei uns an oberster Stelle. Das heißt, wir wollen, das ist unser Anspruch, die beste Ausbildung umsetzen. Und die haben wir auf allen, wir sagen immer Bänken. Und deshalb haben wir auch so eine Übereinkunft, dass wenn es mal zu einer Abstimmung kommt, dass wir nie eine Abstimmung machen, wenn eine Bank vielleicht nur mit 5 stimmberechtigten Vertretern da ist, weil wir einfach nicht wollen, dass hinterher ein Beschluss zustande kommt, der dann nicht von allen mitgetragen wird. Wir sind nicht immer einstimmig bei den Beschlüssen, aber das geht quer durch. Das heißt also, wir können auch mal von 4 Arbeitnehmervertretern eine Zustimmung bekommen und auf der anderen Seite sagen, 2 Arbeitgebervertreter stimmen dann auch dagegen. Aber letztlich sind wir immer sachbezogen bei der Diskussion und immer regionalspezifisch. Das heißt, wir versuchen immer uns, das sage ich jetzt mal bewusst, von Einflüssen von außen, wo man dann gewisse Dinge auf uns übertragen möchte, sei es jetzt, sage ich jetzt mal, über die Gewerkschaften oder auch über den DIHK, versuchen wir ganz gezielt zwar zu diskutieren, aber letztlich dann die regionalen Besonderheiten dann in den Vordergrund zu stellen.
Dankeschön für diese Darstellung aus der Praxis. Ich glaube, dass wir aufgrund der Zeit auf das zweite Beispiel... Ich denke, es wurde eins deutlich, dass man sehr genau hinschauen muss in die Region. Man wird sehr große Schwierigkeiten haben, wenn man aus nationaler Sicht, sage ich mal, über Qualitätssicherung beruflicher Bildung sprechen will. Ich bitte jetzt die Kollegen, die gerade eben Inputs gegeben haben an die runden Tische. Ich weiß, der eine oder andere könnte brennen, darauf Fragen zu stellen. Ich selber werde mich bescheiden. Ich brenne auch eigentlich, 3 Fragen zu stellen. Ich hatte es nennen wollen, die 3 Fragezeichen, diese Sequenz. Ich mache nur noch 1 Fragezeichen. Und dann sollen Sie die Gelegenheit haben, die Kollegen zu fragen, aus der Sicht, die Sie haben, zu hören, welche Sicht die Kollegen haben. In dem Zusammenhang würde ich gern von jedem, der hier vorne steht, wissen, auch Wolfgang, du bist auch da, sehr schön. Es hat keine Frage mit Sympathie, wo wer steht, es ist einfach der Ablauf. Ja? Herr Kreher war zuerst und jetzt macht ihr mir den Ablauf durcheinander. Dankeschön. Also meine Frage an jeden in dieser Runde, EQUAWET, Chance oder Risiko? Eine kurze Antwort und bitte mit Begründung.
Wolfgang, geh das Mikrofon mehr schön. nach dem Sicht. Also ich versuche es aus meiner Sicht. EQUAVET ist eine Chance, weil ich felsenfest der Meinung bin, dass wir ohne Qualitätssicherung in Europa, in einem zusammenwachsenden Europa, keine Chance haben, die Qualität unserer Bildungssysteme nach außen zu dokumentieren. Und darum geht es, wenn ich von gegenseitigem Vertrauen spreche und wenn ich in Zukunft aus meiner Sicht auch von einem Zusammenwachsen und natürlich auch von einem gemeinsamen Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt- und Produktionsmarkt spreche.
Die Frage war ernst gemeint. Chance oder Risiko? Okay. Also, ich meine, kann man einfach beantworten. Es ist eine Chance. Ja, natürlich. Es hängt davon ab, aber wie das umgesetzt wird. Und ich erlebe die Diskussion um EQUAVET bisher als doch sehr weichgespülte Diskussion. Das heißt, wir reden hier sehr viel und auch ganz viele Jahre über die Frage der Umsetzung von Qualitätsanforderungen, die sich aus EQUAVET auch ergeben. Aber ich sehe schon noch erhebliche Defizite, was die konkrete Durchschlagskraft auch angeht dieser Diskussion. Die ist sehr, sehr im Allgemeinen bisher verhaftet. Sie ist noch nicht wirklich bei den Akteuren angekommen.
Ja, danke schön. Auch ich sehe im Wesentlichen Chancen. Aber jetzt will ich mal über den nationalen Tellerrand hinausschauen. Ich habe damit auch die Hoffnung, dass andere Länder, die derzeit an der Reform ihrer Berufsbildungssysteme arbeiten, es sind ja schon Länder wie Ungarn, wo wir ein entsprechendes Gesetz haben, wo übrigens auch die Kammern ähnliche Aufgaben wie in Deutschland bekommen wollen. In Spanien haben wir bald Wahlen. Der voraussichtliche Wahlsieger, Oppositionsführer, hat gesagt, er will ein praxisnahes Berufsbildungssystem einführen. Auch andere Länder in Osteuropa, Sie sehen auch, ich habe Ihnen die hohe Jugendarbeitslosigkeit gezeigt, dass die auch das zum Anlass nehmen und die notwendigen Reformschritte begleiten. Und ich meine, ich war in Bulgarien gewesen. Ich spreche dort mit deutschen Unternehmern, die schlagen die Hände über den Kopf, die sagen, zur Auslandshandelskammer für eine duale Berufsbildung. Da ist nichts, auch wenn die bei manchen Konferenzen wirklich da mit verschiedenen Referenten, was die im Schulbereich haben. Und also meine ernsthafte Hoffnung ist, dass in anderen Ländern das Impulse gibt, auch wirklich überhaupt das Thema erstmal in Angriff zu nehmen.
Ja, ich kann jetzt ja nicht sagen, es ist keine Chance. Also es ist natürlich eine Chance, ich möchte aber trotzdem mal darauf hinweisen, diese ganze EQUAVET-Geschichte hat einen kleinen Geburtsfehler. Wir sind nie dazu gefragt worden und wir konnten das auch nie diskutieren. Das konnten wir beim europäischen Qualifikationsrahmen. Da gab es eine nationale, wie gesagt, Konsultation. In ganz Europa, wie gesagt, jedes Land hat das gemacht, jedes Land konnte Stellung beziehen. Das hatten wir bei EQUAVET, beim Leistungspunktesystem. Und EQUAVET, damals hieß es ja noch EKARF, war plötzlich da. Da gab es natürlich einen Arbeitskreis und da waren wir als ZDH über unseren europäischen Verband auch mit drin. Also ich muss noch mal sagen, die Kommission, so etwas dürfen die sich nicht noch einmal erlauben, uns einen Entwurf hinzuklatschen, wie gesagt. Und dann zu sagen, hier, jetzt macht mal. Also wenn, dann müssen solche Sachen vorher auch, da muss man die Möglichkeit haben, dazu Stellung zu beziehen. Okay, jetzt kann man sagen, jetzt ist es nun mal so, wir bringen uns da natürlich auch ein. Aber was mich auch noch ein bisschen stört, wie wird EQUAVET kommuniziert? Und jetzt schieße ich mich auch ein bisschen auf die Kommission ein, wenn ich mir diese unglaublich schwer verständlichen Texte und Bekanntmachungen, Verlautbarungen mir dann da mal anhöre, wo manchmal 5 Seiten was ist und der letzte Paragraph, den muss man sich dann mal genau angucken, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Da wird dann sehr viel verklausuliert, aber es kommt bei mir die Botschaft rüber, das wäre ein System. Und da muss ich dann doch mal sagen, muss man sich das genau angucken. Da sind sehr viele Fragen offen. Es kann gar kein System sein. Dafür ist es zu oberflächlich, auch zu allgemein ausformuliert. Wir müssen natürlich in die Indikatoren reingucken. Was heißt das für uns? Können wir das gebrauchen? Wie definieren wir das? Das haben wir mit dem DQR ja auch gemacht. Wir haben den EQR nicht 1:1 genommen, sondern haben gesagt, die berufliche Handlungsfähigkeit muss besser raus. Wir brauchen andere Deskriptoren. Bei EQUAVET machen wir das jetzt auch gerade. Brauchen wir überhaupt die Punkte oder lassen wir dieses Element aus EQUAVET weg? Und das müssen wir selbstverständlich natürlich auch im Rahmen von EQUAVET machen. Darf ich da einen Punkt ergänzen?
Bitte, ja.
Also, mein Stichwort ist nochmal Weichspülen, ne? Weil Equavet hatte 10 Indikatoren als Messlatte. Ne? Das heißt, also jedes Mitgliedsland sollte sich erklären, wie sieht es aus, was Investitionen an Bildung, Weiterbildung auch angeht. Wie steht es um die Qualifikation des Ausbildungspersonals, des Weiterbildungspersonals und so. Es waren also 10 Indikatoren wirklich auch als Messlatte formuliert an die Mitgliedstaaten, um einfach zu dokumentieren, welche Anstrengungen unternehmt ihr denn jetzt auch, um die Qualität beschrieben jetzt mit diesen 10 Indikatoren zu befördern. Was ist rausgekommen? Ne? Damit meine ich jetzt gar nicht, dass wir da auch manchmal auch gut zusammenarbeiten, Frau Fabian. Aber die Arbeitgeber haben dann Einfluss darauf genommen und gesagt, nee, das ist uns hier zu konkret, diese 10 Indikatoren. Wir möchten eine Toolbox haben. Eine Toolbox im Sinne von, wir nehmen dann da raus, was denn gerade so passend ist dann auch für uns. So, und jetzt herrscht natürlich wieder das blanke Chaos, weil jetzt kann man das natürlich wieder schlechter beschreiben und vor allen Dingen, man kann es auch schlechter zueinander in Beziehung setzen. Also ich plädiere sehr dafür, dass die Mitgliedstaaten diese 10 Indikatoren auch wirklich als Messlatte auch nehmen, an denen dann auch die Entwicklung von Qualität auf Landesebene auch entsprechend beschrieben und auch dokumentiert wird, um auch Hinweise darauf zu haben, welche Anstrengungen haben die Mitgliedstaaten unternommen, welche nicht und wo muss nachgesteuert werden.
Jetzt lassen Sie noch eine Diskussionsrunde zu.
Nur, das war nicht die Arbeitgeber, es gibt eine ganz klare Stellungnahme des Bundes, der geschrieben hat, wie gesagt, es ist ein Werkzeugkasten. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man auch stinkesauer war im Bund, bei den Ländern, dass aus Brüssel so etwas hingeklatscht wird, ohne dass es vorher, das ist ganz klar. Aber dieser Werkzeugkasten ist kein Arbeitgebervorschlag. Und eine Sache auch noch mit den Indikatoren. Wir müssen gucken, man ist ganz schnell immer dabei bei diesen Benchmarks. Jetzt hat man 10 Indikatoren, da verbergen sich in dem einen oder anderen Land ganz andere Sachen natürlich manchmal dahinter. Und ruckzuck hat man dann, ich nehme mal das Beispiel, Investitionen ins Bildungspersonal. Was verbirgt sich da dahinter? Dann sagt man dann irgendwie, ja gut, die Finnen, die haben jetzt, wie gesagt, ein vollzeitschulisches System, haben gesetzlich geregelt, jeder Lehrer muss 2 Bildungen im Jahr machen, wird steuerfinanziert sozusagen, ist natürlich jetzt ganz toll und haben wahnsinnig hohe Bildungsausgaben. Ich will das jetzt nicht schlecht machen. Was steckt bei uns in den Bildungsausgaben denn? Was ist damit gemeint? Sind das auch fachliche Weiterbildungen, die ein Ausbilder macht? Sachen, die werden teilweise, müssen die Leute das privat finanzieren, das muss das Unternehmen finanzieren, das zahlt nicht alles der Steuerzahler. Also wir müssen auch gucken, dass die Indikatoren dann auch, was da drunter, dahinter sich verbirgt, dass das auch abgestimmt ist. Sonst haben wir nämlich wirklich Probleme. Und was die Kommission immer gern macht, sagt, hier guckt mal ihr Deutschen oder ihr Bulgaren oder ihr Polen, ihr seid ja so schlecht und die Portugiesen machen alles so wunderbar. Das darf natürlich nicht passieren.
Frau Fabian, aber ganz kurz, denn wir wollen dann noch andere
Fragen. Ja, nee, ich wollte 2 Sachen sagen. Wir sind uns einig, dass das Papier, was letztendlich verabschiedet worden ist, unreif ist, weil es nicht tief genug vorher konsultiert worden ist. Und das gilt natürlich dann auch für die Indikatoren. Herr Sperle hat schon angedeutet, ich will es mit Beispielen noch unterlegen. Wir haben halt sehr, sehr unterschiedliche Berufsbildungssysteme in Europa. Wir vergleichen Äpfel mit Birnen und so weiter. Und wenn wir das konstruktiv für uns anwenden wollen, müssen wir uns die raussuchen, deshalb Toolbox, die wir ansatzweise bei uns anwenden können. Ich sage zum Beispiel Einsatz der erworbenen Kompetenzen am Arbeitsplatz später oder Investitionen in Aus- und Weiterbildung, wobei da fängt es auch schon wieder an. In Großbritannien, da fällt alles, ein großer Teil in die Weiterbildung, was bei uns schon in der langen Ausbildung integriert ist. Sie vergleichen wieder Äpfel mit Birnen. Oder es gibt Länder, die dann auch bei Investitionen in das Lehrpersonal, die rechnen die Pensionsleistung ihrer pensionierten Lehrer schon wieder dazu. Also ich sag nur einfach, wir müssen damit besonnen und vorsichtig umgehen.
Ich bin sehr dankbar für den Hinweis von Frau Fabian, dass man jetzt mal auch gucken muss, welche Indikatoren sind überhaupt anwendbar. Sie werden sich deswegen auch nicht wundern, wenn wir dann heute Nachmittag, und das sage ich jetzt, bevor ich Ihnen das Wort gebe, heute Nachmittag in den Foren auch diesen Versuch unternehmen, bereits Geschehenes oder Geplantes diesen Indikatoren zuzuordnen, wo es möglich ist. Und zwar genau, um das zu erreichen, was Frau Fabian so gerne hätte, eine Orientierung. Genauso gut, wie es solche Orientierung im EQUA-Wettprozess gibt, im Systemtool mit den Case Studies, wo es auch 7 Beispiele aus Deutschland gibt, wo man schauen kann, wo bereits diese Indikatoren angewendet werden können, mit dem Ziel, unsere Maßnahmen in den europäischen Zusammenhang zu übersetzen. So, jetzt haben aber Sie die Möglichkeit, die da vorne Stehenden zu fragen. Das Mikrofon müsste funktionieren.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Auch wenn ich nachher in einem Forum rede und vielleicht hier etwas vorwegnehme, aber ich möchte diesen großen Kreis nicht ungenutzt lassen. Wir reden über Qualitätssicherung in der Ausbildung. Eben habe ich gehört, dass 60% unserer Fachkräfte die duale Ausbildung durchlaufen haben. Genau diese Facharbeiter sind es, die die deutsche Wirtschaftskrise überwunden haben. Genau diese Facharbeiter sind es, die Deutschland zum Exportland gemacht haben. Genau diese Fachkräfte sind es, die über 2% Wirtschaftswachstum bringen. Und jetzt muss ich auf einen anderen Punkt hingehen, der wird Ihnen höchstwahrscheinlich gar nicht gefallen. Das duale Ausbildungssystem hat sich selbst zu einem Exportschlager entwickelt. Ich weiß, dass genau in den osteuropäischen Ländern sehr viel danach aufgebaut wird, weil ja nichts vorhanden war. Und genau zu diesem Zeitpunkt wird mit dem deutschen Qualifikationsrahmen das Abitur über die Ausbildung gestellt. Meiner Meinung nach, soweit wie ich informiert bin, sind auch nur die deutschen Kultusminister der Meinung, dass es in 5 gehört. In den übrigen europäischen Ländern oder in fast allen ist man mit 4 zufrieden. Was ist denn aus dem deutschen Abitur geworden, wenn Starfriseure in Köln ihren Azubis vorschreiben, dass sie ein Abitur haben müssen, um überhaupt eine Ausbildung zu machen? Vielleicht ist es bei den Friseuren ja richtig, dass der Abiturient als 5er dann auf der 4 ankommt. Aber Sie können doch keinem Abiturienten klarmachen, wenn er eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann macht, dass er sich dann auf einer Qualifikationsstufe niedriger findet. Ich bin direkt fertig. Ich befürchte, dass diese Entscheidung, deswegen verstehe ich nicht, dass das Gremium so ruhig ist, dass diese Entscheidung der Totengräber der dualen Ausbildung ist. Danke.
Aber es ist auch möglich, aber dann, wenn Sie noch Statements haben, dann aber etwas kürzer, damit noch andere zu Wort kommen können. Ja. Wenn Sie Fragen haben, das ist jetzt die Gelegenheit, die Herren und die Damen gefordert zu befragen.
Eine interne Frage. Ich weiß ja, dass ich mit diesem Beschluss einen ganz schweren Stand habe, zumindest seitdem der Herr Nehls sich da so auch optisch so ein bisschen von mir ausgegrenzt hat. Zwei Dinge muss ich an der Stelle sagen, auch wenn ich Ihnen sagen muss, ich bin Berufsschullehrer geworden, weil ich für duale Ausbildung und berufliche Ausbildung eintrete und habe mir von meinen Klassenkameraden damals sagen lassen müssen, als ich angefangen habe zu studieren, also wenn unser Klassenprimus schon nicht Ingenieur wird, dann soll er doch wenigstens richtiger Lehrer werden und das heißt Gymnasiallehrer. Also ich stehe hinter dem System der beruflichen Ausbildung. Das sage ich davor. Ich kämpfe dafür. Ich kämpfe auch im europäischen Sektor dafür. Ich muss an der Stelle, muss ich sagen, allerdings eine Stelle richtigstellen. Der Beschluss der Kultusministerienkonferenz lautet, wir schließen jetzt das Abitur. Wir sagen an dieser Stelle Abitur auf 5. Darüber kann man ja durchaus streiten, ob das richtig ist oder nicht. Man kann auch streiten, ob es richtig ist, oder ob wir nicht den französischen Weg hätten gehen sollen. Die Franzosen haben nämlich erstmal die allgemeine Ausbildung komplett rausgelassen. Wir haben eine Scheibenausbildung. Das heißt, jede Kompetenz in jedem Beruf soll nach Möglichkeit von der 1 auf die 8 geführt werden. Und da ist die Ausbildung zum Friseur getrennt zu betrachten von der Ausbildung zum Maschinentechniker. Die haben nämlich miteinander gar nichts zu tun. Wenn Sie meine berufliche Kompetenz sehen, dann macht die in der Chemietechnik hoch sein und die ist im kaufmännischen Bereich wahrscheinlich auf der 1 oder noch niedriger. Das ist das eine. Das zweite, die Kultusministerien haben gesagt, unsere berufliche Ausbildung soll sich überlegen, ob es nicht auch Ausbildungsgänge gibt, die auf der 5 sind. Das steht in der Presseerklärung der Kultusministerien drin. Und darüber ließe sich dann ja auch genauso streiten, wenn man nämlich vergleicht das Beispiel der Industrie- und Handelskammern, Hamburg, Paris und London, um nur 3 zu nennen, sagt, der deutsche Groß- und Außenhandelskaufmann hat eine Kompetenz, die höher ist, bezogen auf seine berufliche Kompetenz, wie der Bachelorstudent Groß- und Außenhandel in England. Und das ist ein System, was langwierig und sicherlich auch noch vor Probleme im europäischen Sektor führt. Ich muss das sagen an dieser Stelle.
Ich war von dem Beschluss überrascht. Die Vorlage war eigentlich eine andere. Die sagte, wir gehen da noch mal in eine Diskussion. Und die Gesundheitsberufe haben ihre Erstausbildung auf die 5 im Augenblick spezifiziert. Also ich muss das nur an der Stelle sagen. Die Niederlande haben ihr Abitur in der 5. Und es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die haben auf den deutschen Beschluss geachtet. Aber das Thema, eigentlich wollte ich dazu ja gar nichts sagen. Sie haben mich jetzt mal provoziert. Ich muss natürlich als Vertreter der Kultusminister sagen, der Beschluss lautet nicht, das Abitur ist mehr wert als eine Berufsausbildung, sondern der Beschluss lautet, Abitur, allgemeines Abitur, Hochschulzugang ohne Prüfung, wie in anderen Ländern, da berechtigt das nämlich nur zu einer Hochschulzugangsprüfung, kommt auf die 5. Und natürlich wird es evaluiert und wir bitten eigentlich die Partner der Berufsausbildung mal zu überlegen, ob wir nicht auch Ausbildungsgänge haben, die dann auf der 5 landen. Alles andere bestreite ich jetzt gar nicht. Und dass wir eine schwierige Situation haben, die sehe ich als Berufler genauso.
Ja, ich komme aus dem Bereich Qualitätssicherung an Hochschulen, also gehöre gar nicht in den Brit. Aber dadurch, dass wir immer mehr mit dualen Studiengängen zu tun haben, gibt es da natürlich schon Schnittstellen. Meine Frage ist jetzt, mir ist aufgefallen, oder der Eindruck ist zumindest entstanden auf Basis der Referate, dass es wenig externe Qualitätssicherung zu geben scheint im Vergleich zu den Hochschulen, die sich alle akkreditieren lassen müssen. Meine Frage ist, sehen Sie eine Chance, habe ich das A richtig verstanden, sehen Sie eine Chance, die externe Qualitätssicherung zu stärken, weil das ja auch ein Element ist, um Akzeptanz im nationalen und internationalen Feld zu gewinnen? Und B, ist es natürlich schwieriger zu organisieren für so eine Vielfalt an Akteuren als für die Hochschulen, aber trotzdem wäre es ja auch möglich, eine freiwillige externe Evaluation durchzuführen und dann irgendein TÜV-Siegel, sage ich jetzt mal, zu bekommen. Ist sowas angedacht? Wäre das eine Chance?
Eine Sache ganz direkt, weil ich die so nicht stehen lassen kann. Es gibt bei vielen Industrie oder bei fast allen ein externes Evaluierung oder Prüfsystem, die haben sich nämlich alle nach ISO zertifizieren lassen. Genaue Verfahrensprozesse, also auch worauf zu achten ist, ob alle Unterlagen, wenn man das registriert, die verschiedenen Verfahrensschritte. Also nur das mal als erste Antwort darauf für unseren Bereich, haben wir schon einige Hausaufgaben gemacht in dem Bereich.
Ja, Wolfgang Oppel, guten Morgen. Ich bin Vorsitzender zweier sehr opulenter Berufsbildungsausschüsse, zweier großer zuständiger Stellen in diesem Land. Ich frage mich, warum, wir haben ja ein bisschen was aus der Arbeit hier vom Berufsbildungsgeschäftsführer der IHK Augsburg hier aus der Arbeit der Berufsbildungsausschüsse gehört. Ich frage mich darum nur, warum sich Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern weigern, Qualitätsausschüsse der Berufsbildungsausschüsse einzurichten. Wir haben ja einen klaren Auftrag aus dem Berufsbildungsgesetz. Und der DGB hier, Kollege Nels, hat das ja auch eine ganze Zeit mal verhandelt mit den Spitzenorganisationen der Kammern. Wir kriegen es einfach nicht hin, dass wir hier über Qualität reden können. Nämlich, Sie müssen sich vorstellen, eine Berufsbildungsausschusssitzung dauert zwischen 3 und 5 Stunden oder auch mal mehr oder mal weniger. Das kommt immer ganz drauf an. Auch gerade aus dem Bereich Handwerk kenne ich das. Die Meister wollen immer wieder ganz schnell nach Hause abends dann oder nachmittags. Ja, da haben sie also keine große Chance, dort mal intensiv Themen zu bearbeiten beziehungsweise hier zu behandeln. Und wenn sie dann eine Sondersitzung machen wollen, da sagt die Kammer oder die Arbeitgeberbeauftragten dann, nee, da ist ja alles, ach, das kostet ja Geld und das können wir doch gar nicht. Und dann noch Referenten einladen. Ach, muss denn das sein? So stelle ich mir das nicht vor. Nämlich heile, heile Welt ist ja nicht in der Republik. Und da kann ich Ihnen ganz viele Kolleginnen und Kollegen sagen, die das genauso erlebt haben oder erleben wie ich auch. Und ich möchte Ihnen noch vielleicht was sagen hier. Ich habe im Programm stehen, Berufsbildungsausschüsse, ein nationaler Ansatz der Qualitätssicherung beruflicher Bildung. Hier wird ganz munter, denke ich, am Thema vorbeigeredet und diskutiert. Ich bin jetzt hierher gekommen, habe gedacht, ich höre mal hier was dazu, was ich dann meinen Kolleginnen und Kollegen dann und auch den BBAs in der Praxis hier vielleicht mitnehmen kann. Ich höre hier leider sehr wenig dazu, auch im europäischen Kontext dazu. Dankeschön.
Also, lieber Herr Oppel, ich habe eigentlich das genauso gesagt. Ein Qualitätssicherungsausschuss kann gegründet werden, aber es muss der Bedarf angemeldet werden. Herr Oppel, ich habe 12 Handwerkskammern vorher abtelefoniert und gefragt, eine davon hat mir gesagt, da haben die Arbeitnehmervertreter gesagt, wir haben den Bedarf, dann wurde der auch eingerichtet. Ich möchte auch davor warnen, nur jetzt das als wieder als einen schönen Indikator numerischen zu nehmen, zu gucken, wie hoch ist der Prozentsatz einer von Kammern, die einen qualitätssicher Unterausschuss haben, das ist kein Wert an sich. Es geht wirklich darum. Es gibt solche Fälle bestimmt, was Sie gesagt haben. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber das wundert mich dann eigentlich, dann, wenn die Meister, die Arbeitgebervertreter dann sagen, jetzt wollen wir gehen, dass die Arbeitnehmervertreter sich das bieten lassen. Und die Berufsschullehrer, also... Ja, eben ein einstimmiger Beschluss, den braucht es dann dazu, ne? Nein. Herr Oppel, aber es geht, was ich da sagen will, es sind hier drei Parteien, wie gesagt, und das kann nicht die eine Partei entscheiden. Und wenn Sie jetzt sagen, hier, die Meister sagen, jetzt machen wir mal Schluss, dann ist das so, dann ist das eben nicht so. Das können wir nicht so sagen. Es gibt beispielsweise, da gilt absolut das Konsensprinzip, die sagen einfach, selbst wenn nur ein Arbeitnehmervertreter da ist, es gibt keinen Konsens, dann wird der Tagesordnungspunkt vertagt, ganz einfach. Da können wir jetzt wirklich die Einzelfälle möglicherweise aufziehen. Da können wir bestimmt, sind hier genug Damen und Herren da, die Gegenbeispiele bringen können. Ich möchte nur sagen, es muss ein Bedarf angemeldet werden und es ist kein Wert an sich, nur wenn ein Qualitätssicherungsunterausschuss da ist. Es geht darum, dass die Themen mit Qualitätsrelevanz auch ordentlich behandelt werden in den Berufsbildungsausschüssen und das werden sie.
Aber kurz bitte.
Ja, nee, ganz kurz. Nee, also Herr Sperr, so einfach ist das nicht. Also wenn da nur Bedarf angemeldet wird, dann gibt's einen Ausschuss, so läuft's nicht, weil das ist ja wirklich eine Auseinandersetzung in den Berufsbildungsausschüssen, ob so ein Ausschuss dann eingerichtet wird oder nicht. Das ist ja nicht nur, wir melden jetzt den Bedarf an, dann machen wir das und wir begründen den Bedarf nochmal. Nee, das ist eine knallharte Auseinandersetzung darum, ne, dass gesagt wird, nee, weil in dem Moment, wo wir einen Qualitätsausschuss gründen, dann gibt es auch wirklich auch eine Kontinuität in der Diskussion. Dann nimmt man sich auch dann wirklich vor, die Kriterien, ob sie eingehalten werden oder nicht. Das heißt, man würde da ganz andere Voraussetzungen auch schaffen für die Arbeit in den Berufsbildungsausschüssen und nicht dann nur immer, wenn eben diese Feuerwehreinsätze dann kommen, wenn die Prüfungsergebnisse vorliegen und dann hohe Nichtbestehensquoten sind oder so. Das ist es eigentlich. Und ich meine, ich habe das, also ich kann das nur sagen. Also das sind heiße Auseinandersetzungen und mit Bedarf anmelden, so einfach geht das nicht. Dann zur Hochschule würde ich einen Satz loswerden. Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Sie haben gesagt, wie weit steht es mit Externalität? Ne? Also gibt es Vergleichbares? Es gibt ein Gutachten von Prognos CAE, wo genau untersucht wird, wie steht es um die Qualitätssicherung an Hochschule und vergleichbar auch an berufliche Aufstiegsfortbildung. Interessant ist, als das Ergebnis dieser Studie, dass gesagt wird, das ist auf Augenhöhe. Da braucht sich die berufliche Aufstiegsfortbildung überhaupt nicht verstecken. Wir haben aber eine Schwachstelle und da kann helfen dieser europäische Qualitätsrahmen. Wir sind sehr stark in der Frage von Planen. Wir sind sehr stark in der Frage von Durchführen. Aber es gibt Schwächen, das muss man auch ganz kritisch thematisieren, aus der Sicht auch als Vertreter der Berufsbildung. Wir haben Schwächen in der Frage von Evaluation und wir haben Schwächen in der Frage von Reflexion. Also das heißt, dieser Kreislauf wird nicht systematisch wirklich beschrieben. Und das ist eigentlich, wäre auch gewinnbringend bei der Frage dann, was kann man auch an Qualitätssteigerung dann auch wirklich durchführen, weil da braucht man den ganzen Blick zu. Und da denke ich, haben wir noch Nachholbedarf.
Vielleicht aber so viel, um ein bisschen jetzt die Fahrt hier rauszunehmen, obwohl Fahrt immer ganz schön ist. Berufsbildungsausschüsse, sie haben eine zentrale Rolle irgendwo im Gesetz. Und das war nach 5 Jahren insofern ein bisschen mal zur Themenwahl. Es war einfach das Interesse zu hören, wie ist das in der Praxis angekommen? Und ich stelle erstmal fest, es ist sehr unterschiedlich angekommen. Das finde ich auch okay so, denn es gibt nicht nur einen Weg, der nach Rom führt, sondern meistens führen mehrere Wege nach Rom. Und wir sehen es in der EU, die haben das gleiche Problem, wie wir es auch haben. Und die gehen einen offeneren Weg. Und darum ist auch diese Toolbox so entstanden, dass man nämlich nicht sagen kann, für 27 Mitgliedstaaten gelten alle 10 Indikatoren gleichermaßen, sondern sie müssen in den nationalen Gegebenheiten überprüft werden. Wobei das Ziel, Hermann, das kann natürlich sein, dass man möglichst viele abbilden kann und will.
Entschuldigung, einen Satz dazu. Diese 10 Indikatoren sind das Ergebnis einer jahrelangen Diskussion. Es gab über 500 verschiedene Indikatoren aus den einzelnen Mitgliedstaaten. Und als kleinsten gemeinsamen Nenner hat man sich auf 10 Indikatoren geeinigt, um überhaupt eine Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten herstellen zu können. Und diese 10 Indikatoren, die wurden dann nochmal weichgespült im Sinne von, wir machen einen auf Toolbox, damit jedes Mitgliedsland dann nochmal selbst entscheiden kann, was es machen kann oder nicht. Das ist eine absolute Schwächung der Diskussion um Qualitätssicherung in Europa.
Gut, wobei du aber wirklich darauf achten musst, dass diese Toolbox gewaschen wurde, nicht von den hier Vertretenen, sondern tatsächlich in dem Fall von der Kommission, dem Europäischen Rat und dem Parlament. Das haben wir erstmal so zur Kenntnis zu nehmen, in dem Rahmen bewegen wir uns. Das hat kein Herr Sperde gemacht, keine Frau Fabian oder Creo oder ich. Insofern denke ich mir, müssen wir jetzt mit dem Ergebnis leben, dass es eine Toolbox ist. Wir können ernsthaft zeigen, dass wir uns mit der Sache beschäftigen. Das tun wir heute Nachmittag, indem wir die Indikatoren einzelnen Maßnahmen zuordnen oder versuchen zuzuordnen und damit sehen, wie weit wir eigentlich schon im Rahmen uns dieser Toolbox bewegen. Und wir auch eine Sicherheit kriegen, vielleicht mit anderen Beispielen gleichermaßen umzugehen. Nehmen wir zum Beispiel das Forum 3, wo ein Gütesiegel vorgestellt wird oder eben ein Projekt der Handwerkskammer Hannover, die sich mit der Qualität der Ausbildung auseinandersetzen, um dann zu gucken, wie gibt es parallele Fälle. Diese Fälle sollen auch alle als Good-Practice-Beispiele auf meiner Seite dann auftauchen. Also auf meiner Seite meine die Dequavet-Seite, genauso gut wie sie all die Dokumente, die gerade erwähnt wurden, auch vom DGB, über die Seite abrufbar sind. Sie müssen also nicht gucken, dass Sie jetzt also irgendwo was hinschicken und fragen, ob Sie die Broschüre noch kriegen. Sie können solche Informationen auf der DEQA-Webseite abrufen.